Wir sprechen heute, am nächsten Sonntag und am übernächsten Sonntag über das Gebet. Und Gebet ist ja etwas, was normale Durchschnittsschweizerinnen und Durchschnittsschweizer tun, vor allem dann, wenn es schwierig wird. Und man sagt ja, Not lehrt beten. Oder es gibt auch Leute, die kommen in ganz, ganz schwierige Situationen und dann sagen sie, jetzt hilft nur noch beten. Für mich als Christ ist Gebet schon mehr als nur so der Notnagel, wenn es dann mal schwierig wird im Leben und kompliziert. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt über das Gebet rede. Ich vermute, einige von uns denken, wow, schwieriges Kapitel. Es braucht immer ein bisschen viel Überwindung. Ich kriege es nicht so recht hin. Es ist langweilig, irgendwie mühsam. Und immer sagen die Pastoren, man soll mehr beten und wir wissen es auch, aber es ist mühsam. Ich gehe davon aus, dass du mit dem Thema Gebet ein bisschen kämpfst und ich kann dich trösten, das geht mir auch so. Es fällt mir überhaupt nicht in den Schoß. Es ist immer wieder eine Herausforderung, sich Zeit zu nehmen fürs Gebet und es gelingt nicht immer so, wie es eigentlich gewünscht wäre. Also lasst uns gemeinsam ein Stück Weg gehen und uns mit dem Thema Gebet auseinandersetzen. Und heute denken wir ein bisschen mal kleiner nach, nämlich über uns persönlich. Und am nächsten Sonntag geht es dann um gemeinschaftliches Gebet. Heute reden wir über die Frage, wie können wir unser Gebetsleben, wenn man so will, allein mit Gott, allein in der Gegenwart Gottes verweilen, wie können wir das gestalten und warum überhaupt? Jetzt gibt es dazu in der Bibel einen Hinweis. Jesus hat einmal, vermutlich auf einem Berg, gepredigt, hat mehrere Dinge gesagt zu den Menschen. Also das war natürlich nicht eine Predigt wie jetzt hier, sondern unter luftigem Himmel hat er ganz wichtige Dinge gesagt und das lesen wir im Matthäusevangelium unter dem Stichwort die Bergpredigt. Und dort drin gibt es einen Abschnitt, wo Jesus etwas zum Thema Gebet sagt. Und dann, bevor er das Unser Vater Gebet dann nennt als Form, wie wir beten können, sagt er etwas ganz Wichtiges zum persönlichen Gebet. Wir lesen Matthäus 6, Vers 1. Jetzt müsste ich mal drucken, ich bitte, weil das Ding da gerade nicht losgeht. Danke. Also in Matthäus 6 sagt er, du aber, wenn du betest, gehe in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das letzte Wort hat es in sich, oder nicht? Das könnte einen dazu verleiten, ich muss nur genug beten, dann wird es Gott mir vergelten. Dann bekomme ich so etwas wie eine Gegenleistung. Und das könnte einen auf den falschen Gedanken bringen. Gebet ist etwas, wo wir Gott etwas zeigen, beweisen und weil er nett ist, gibt er uns etwas zurück, am liebsten irgendwie Segen, Geld, Gesundheit oder was auch immer. Er wird es dir vergelten. Wir wissen aber, Gebet ist kein Tauschgeschäft, kein Deal mit Gott. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, Gott, und du gibst mir auch etwas. Sondern Gebet ist eigentlich so etwas wie eine Partnerschaft oder ich investiere in die Partnerschaft mit Gott. Ich möchte zu diesem Thema Partnerschaft mit Gott, wie geht persönlich beten, vier Aspekte sagen. Ein erster, einmal grundsätzlich, was ist eigentlich Gebet? Wenn man den Zusammenhang liest in Matthäus 6, wo Jesus eben diesen Hinweis macht, wir sollen in die Kammer gehen und dort allein im Verborgenen beten, dann hat es ja einen Kontext, sagt man dem. Und in dem Zusammenhang, wie Jesus das sagt, sagt er auch, Du musst nicht plappern oder du musst nicht viele Worte machen. Du solltest auch nicht irgendwie Menschen beeindrucken mit deinem Gebet und wie du schön betest. Und das ist ja unter uns manchmal auch das Problem, wenn wir zusammen beten, dann denke ich immer, wie soll ich das formulieren, bevor ich dann laut in der Gruppe bete? Und vermutlich geht es vielen von uns auch so. Und Jesus sagt, lass das alles weg. Darum geht es gar nicht. Er sagt, wir müssen weder Gott zufriedenstellen noch Menschen beeindrucken. Nein, wir sollen eine Zeit in der Stille oder im Verborgenen, in der Kammer, wir kommen dann noch darauf, verbringen, wo wir mit Gott zusammen sind. Es gibt von diesen Situationen in der Bibel unterschiedliche Zustände, von denen berichtet wird, wo Menschen diese Alleinsamkeit, Zweisamkeit mit Gott gesucht haben. Und so ein Klassiker, bei dem sind wir auch schon vorbeigekommen, ein Klassiker ist Mose. Mose war in einer schwierigen Situation. Er hat mitgeholfen, das Volk aus der Sklaverei, Volk Israel, in die Wüste Richtung Heiliges Land zu führen. Und das war schon eine komplexe Geschichte, große Herausforderung. Mose kam extrem unter Druck. Und er wusste aber, Gott ist mit uns. Und er hat dann immer wieder diese Zweisamkeit mit Gott gesucht. Da gab es ein bestimmtes Zelt und das wurde mitgezügelt immer. Und das war das Zelt, wo Gott wohnte. Ein Vorläufer des Tempels dann später. Und wir lesen hier im zweiten Buch Mose Kapitel 33 Folgendes. Sobald Mose das Zelt betrat, ließ sich die Wolkensäule herab und blieb am Zelteingang stehen. Die Wolkensäule ist ein Sinnbild für die Präsenz von Gott, die Schechina. Die Wolke, das ist ein Symbol. Da kommt Gott. Und wenn wir jetzt schnell einen Sprung machen ins Neue Testament, könnte man sagen, die neutestamentliche Schechina, die Wolke, die hier ist unter uns, da wo Gott ist, das ist eigentlich Jesus. Gott hat sich in Jesus offenbart. Zurück zu dieser Stelle. Also, da war die Wolke, Gott war präsent. Und dann lesen wir, dann redete der Herr mit Mose. Wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Zelteingang stehen sah, erhoben sich alle und warfen sich vor ihren Zelten zu Boden, jeder am Eingang seines Zeltes. Und man muss sich ja vorstellen, das war ein riesiges Heer, also Zeltlager, das waren ja nicht nur 10 Personen, sondern Tausende. Und die haben alle gespürt, jetzt passiert etwas ganz Spezielles. Mose ist mit Gott im Zelt. Und was passierte dort? Vers 11. Der Herr und Mose redeten miteinander von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht. Das ist Gebet. Das ist Zweisamkeit mit Gott. Mit ihm zusammen sein und zusammen oder sich das Herz offenbaren gegenseitig. Ich möchte so drei Dinge sagen, was bedeutet oder was ist Gebet eigentlich? Gebet ist zum einen die Einladung zur Gemeinschaft mit Gott. Das klingt so abgedroschen, gell? Aber stell dir vor, Gebet, ich nehme mir eine Zeit des Gebets, das ist die Einladung, ins Zelt zu gehen, mit Gott zu sprechen, auf ihn zu hören, die Herzen einander zu öffnen. Gebet ist eine Einladung, das ist kein Muss. Das muss man nicht oder irgendjemand etwas beweisen, überhaupt nicht. Sondern es ist eine Einladung, Zeit mit Gott zu verbringen. Das Zweite, was ist Gebet? Es ist eigentlich der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ganz am Anfang war das Paradies. Da war die Gemeinschaft mit Gott perfekt. Ganz am Ende wird es wieder diesen Zustand geben. Irgendwann, dann sind wir im Himmel. Wenn das ist. Die Gemeinschaft mit Gott ist perfekt. Wir leben jetzt dazwischen. Und in dieser Zwischenzeit ist Gebet so ein Schritt, nicht zurück ins Paradies oder schon in den Himmel, aber ein bisschen von dem. Gemeinschaft mit Gott, intime Gemeinschaft mit Gott. Also, Gebet ist die Einladung überhaupt, mit Gott zusammen zu sein. Es ist ein Schritt Richtung Himmel oder Paradies. Und Gebet ist die Einladung, in Partnerschaft mit Gott etwas zu bewegen. Gebet ist die Einladung, in Partnerschaft mit Gott etwas zu bewegen. Alles, was passiert, könnte er selber tun. Er braucht uns nicht. Aber er lädt uns ein, mit ihm zusammen zu sein im Zelt und Einfluss zu nehmen auf das, was in der Welt passiert oder nicht passiert, auf andere Menschen. Wir sind eingeladen, in Partnerschaft mit Gott Dinge, Menschen zu beeinflussen. Was ist Gebet? Es ist einfach die Zeit, die wir mit unserem Schöpfer verbringen. Und das ist ein Geschenk, kein Muss, gar nichts, sondern Beziehungspflege. Gebet heißt also in Partnerschaft mit Gott Einfluss nehmen. Gott will Gemeinschaft mit uns und so mit uns zusammenarbeiten. Der zweite Aspekt. Warum denn allein beten? Jesus sagt in unserem Vers, wir sollen in die Kammer gehen oder ins Kämmerlein, wie Luther übersetzt. Man muss sich das vorstellen, so irgendwie, da gab es Häuser, die hatten Parterre, die meisten waren vermutlich dann schon fertig, dann gab es noch einige, die hatten eine zweite Etage, wo man obendrauf noch irgendwelche Räume hatte und eine Dachterrasse. Und ziemlich sicher, verschiedene Ausleger weisen darauf hin, dass da im Erdgeschoss irgendwo im Hinterteil des Hauses ein geschlossener Raum war, vermutlich war es die Vorratskammer. Die war damals nicht immer voll mit Räucherwürsten, sondern die war oft auch leer, aber da gab es einige Dinge, die man als Vorrat hatte. Fensterlos, kleiner Raum, ziemlich einsam. Warum allein beten? Warum sollen wir in diesen Raum gehen, sagt Jesus. Die Antwort ist ganz einfach. Stell dir vor, ein junges Paar oder zwei junge Menschen tun sich zusammen. Die bauen ihre Beziehung und irgendwann wollen sie heiraten und so weiter. Jetzt, wenn die immer unter Menschen sind, in Gruppen und immer andere Menschen herum sind, dann ist es sehr schwierig, diese Zweierbeziehung zu bauen. Wenn die wirklich eine echte und tiefe Zweierbeziehung bauen wollen, dann müssen sie Zeit zu zweit verbringen. Dann müssen mal alle anderen raus, weg. Sonst werden sie immer abgelenkt und der Fokus ist auf etwas anderem, was ja auch nett ist. Aber wenn sie eine starke persönliche Beziehung wollen, wenn die Herzen zueinander finden wollen, dann müssen sie Zweisamkeit allein haben. Und dann ihre Herzen einander zugänglich machen und öffnen. Sonst wird das nicht. Das ist ja oft das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir denken, ja, wir ziehen jetzt zusammen oder wir haben zusammen Sex und dann sind wir total miteinander. So, absoluter Irrtum. Eine starke Beziehung geht nur, wenn man immer wieder Zeiten der Zweisamkeit hat und die Herzen einander geöffnet und zugänglich gemacht werden. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat solche Zeiten der Einsamkeit mit Gott gesucht. Ich lese zwei Bibelstellen. In Lukas 15, Vers 16 wird uns Folgendes berichtet. Sein Ruf, also von Jesus, verbreitete sich immer mehr und große Volksmengen kamen zusammen, um zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Doch er zog sich an einen einsamen Ort zurück, um zu beten. Also er hat sich der Gruppe entzogen. Lukas 6, ein bisschen später. Und Jesus war im Stress, absolut. Also das war nicht so, dass er da eine lockere Kugel geschoben hätte. Er war im Stress und brauchte das eben. Wir lesen da, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und jetzt musst du mal überlegen, die ganze Nacht verbringt er im Gebet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nach 10 Minuten schon Probleme. Er hat die ganze Nacht im Gebet verbracht. Jesus sucht die Einsamkeit. Warum allein beten? Weil nur so in der Allein- oder Zweisamkeit es möglich ist, dass Herz zu Herz findet und dass unsere Beziehung zu Gott an Tiefgang gewinnt. Dazu, wenn du die Beziehung zu Gott vertiefen willst, dazu braucht es solche Zeiten. Nächster Aspekt. Nachdem wir gefragt haben, warum allein beten, fragen wir, ja, wo sollen wir denn allein beten? Wenn ich mit einer Person ein persönliches Gespräch führen will oder vielleicht auch ein schwieriges Gespräch führen will oder ein vertieftes Gespräch führen will, dann überlege ich mir vorher gut, wo führe ich dieses Gespräch. Das geht eben nicht überall gleich gut. Also dann sollte man nicht unbedingt am Abend im Ausgang noch in der Diskothek oder wo auch immer mit viel Leuten und Lärm und so weiter, also Lärm, Entschuldigung, mit einfach so, dann sollte man nicht dort die persönlichsten Gespräche führen. Das ist einfach ein schlechter Raum. Nein, du brauchst einen Raum, einen Ort, einen Zustand, wo das eben möglich wird, dass diese Zweisamkeit wachsen kann. Und deshalb glaube ich, sagt Jesus, geh in die Kammer. Natürlich sagt er das auch, weil er das persönliche Gebet hoch priorisieren will, aber er sagt damit auch, du brauchst einen Raum, der das ermöglicht, dass diese Zweisamkeit Herz zu Herz geschehen kann. Wir lesen in der Bibel immer wieder von solchen Situationen, also zum Beispiel eben Mose im Zelt. Das war der Raum. Später hatte der König Hiskia, lesen wir im 2. Königebuch davon, eine ganz, ganz schwierige Situation. Und dann heißt es, er bekam einen Brief von einem anderen König und da standen schreckliche Dinge drin. Und das hat ihn emotional derart geflasht. Der war komplett überfordert und dann heißt es dort, er ging in seine Kammer. So wird das übersetzt. Es war vermutlich irgendwie sein persönlicher Schlafraum oder irgend sowas. Jedenfalls, da kommt nicht jeder hin. Und dort heißt es, in dieser Einsamkeit, in diesem Raum hat er vor Gott diesen Brief ausgebreitet. Oder ich habe jetzt eben gelesen, Jesus suchte draußen einen Raum. Er ging auf den Berg, wo keine anderen Leute waren, in die Einsamkeit. Oder jetzt über Weihnachten haben wir von Hanna gelesen, die Prophetin, die war immer im Tempel, Lukas 2. Die war im Tempel, das war ihr Raum. Und die Frage ist, wo ist dein Raum und meiner? Wo ist für dich der beste Raum für diese Momente der gemeinsamen Zeit mit Gott? Das kann im Wald sein. Es kann ein bestimmter Weg sein, den ich immer gehe, irgendwo oder eine Bank, einfach wo es ruhig ist und wo es einsam ist. Für mich ist dieser Raum manchmal das Auto. Also kürzlich hatte ich wieder ein Gespräch mit jemandem und der hatte richtig Mitleid mit mir. Ich bin ab und zu auf der Autobahn unterwegs und es hat komischerweise immer mehr Autos in der Schweiz und es gibt immer Stau. Also wenn ich da bin, gibt es immer Stau. Vielleicht ist es wegen mir, aber es ist wegen den anderen. Aber es gibt immer Stau. Und dann sagte diese Person, oh, das ist schon mühsam, gell? Dann habe ich ihr gesagt, nein, Stau ist ein Segen. Absoluter Segen. Das verlangsamt das Leben, du kannst nicht raus. Du bleibst einfach auf der Spur und dann haben wir Zeit. Und dann kann man beten. Also es hilft schon, dann noch ein bisschen nach draußen zu schauen, aber es geht ja dann langsam. Und ich habe ein Auto, das pfeift, wenn man zu nahe kommt. Das ist also wirklich ein Segen. So, wo ist dein Raum? Mein normaler Raum ist schon nicht das Auto. Aber ich habe einen Stuhl, einen bestimmten Stuhl. Das ist so ein billiger Korbstuhl. Aber das ist mein Raum. Wo ist dein Raum, wo du diese Zeiten der Zweisamkeit mit Gott pflegen kannst? Und gell, die nächste Frage, die sich sofort stellt, ist natürlich, ja gut, wie oft sitzt du denn auf diesem Stuhl, beziehungsweise wie machst du das? Jetzt habe ich als Pastor natürlich nichts zu tun, die ganze Woche, mir geht das gut. Okay, das war ein Witz. Es geht uns allen gleich. Und ich weiß, die jungen Eltern, die sind am schlimmsten dran. Oder kaum machst du die Augen auf oder schon vorher brüllt es im Kinderzimmer und du, wenn die dann im Bett sind, dann geht sowieso nichts mehr, dann fällst du auch tot ins Bett. Also wie bauen wir diese Zeiten in unser Leben ein? Das kann ich dir nicht sagen. So wie du für mich keine Lösung findest, finde ich für dich keine. Aber wir sind alle eingeladen, uns gut zu überlegen, wann und wie könnten wir ich das in den Alltag einbauen. Und vielleicht braucht es natürlich auch mal eine Abmachung als junges Ehepaar mit kleinen Kindern, dass man sagt, okay, jetzt sind meine 10 Minuten und irgendwie morgen oder übermorgen sind deine 10 Minuten oder so, weil man sonst das nicht auf die Reihe kriegt. Gebetszeiten oder in diesen Raum zu gehen oder mich auf diesen Stuhl zu setzen, das fällt mir nicht einfach zu. Und ich kann dir ehrlich sagen, ich kämpfe so wie du darum. Und es braucht Disziplin, mir zu sagen, so jetzt ist diese Zeit oder so. Mir hilft es, wenn das einigermaßen regelmäßig ist, dann muss ich nicht jedes Mal überlegen, soll ich, fühle ich mich danach und so weiter. Sowieso schlecht, wenn man auf Gefühlen aufbaut. Fühle ich mich gerade darum, jetzt zu beten oder so oder diese Zeit zu verbringen? Das hilft überhaupt nicht. Dann passiert praktisch nichts in meinem Leben. Ich nehme an, bei dir ist es auch so. Also überleg dir oder sprich mit deiner Partnerin, deinem Partner ab, wo, wann können solche Räume geschaffen werden, um diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Und jetzt stellen wir noch eine letzte Frage. Wie kann man denn allein beten? Irgendwie muss man ja diese, also man muss nicht, aber irgendwie, irgendetwas macht man ja in dieser Zeit. Ich sage einfach ein paar Ideen, ohne jetzt zu sagen, das sei abschließend. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Aber was vielleicht helfen könnte, einfach auf diesem Stuhl, ich bleibe mal bei mir, bei meinem Beispiel, zu sitzen, einen Bibeltext zu lesen und Gedanken dazu aufzuschreiben, zu notieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich nichts notiere, dann ist es mit den Gedanken so, die kommen so schnell und gehen so schnell wieder, dann hat es wieder Platz für neue und so. Ich bin total irritiert. Und es gibt so viel im Leben, was man ja denken muss. Und einer hat mal gesagt, gell, du musst gar nichts denken, es denkt von selber. Das ist ein Problem. Aber wenn ich mir einen Bibeltext vornehme und dann etwas aufschreibe dazu, dann kann man sich besser konzentrieren. Vielleicht auch einen Moment innehalten und Gott sagen, also ich verstehe das jetzt überhaupt nicht oder ich habe eine Frage zu diesem Text. Und dann bin ich mal einen Moment still und höre mit dem Herzen. Vielleicht kommt ein Gedanke und es könnte sein, dass der Geist Gottes da in mein Herz hineinspricht. Es ist eine Möglichkeit. Dann könnte man ja einfach sich auf den Stuhl setzen. Und vielleicht beschäftigt dich eine Frage und dann stellst du Gott diese Frage. Was soll ich machen? Nächstens steht ein Stellenwechsel an oder wir ziehen um oder was auch immer in unserem Leben so alles für Fragen hochkommen. Keine Frage ist für Gott ein Problem oder zu wenig. Nein, du kannst auch deine kleinen Fragen, in unseren Augen kleinen Fragen vielleicht, Gott stellen. Und dann auch mal ein bisschen still sein und nicht überrascht sein, wenn dann nichts passiert. Gott ist eben souverän Und manchmal antwortet er lange nicht auf irgendeine Frage und wir verstehen nicht, warum. Und manchmal antwortet er lange nicht, weil er vermutlich sagen will, du kannst selber entscheiden, fälle eine Entscheidung. Aber vielleicht fällt dir das dann ein in dem Moment, dass der Heilige Geist dir ins Ohr flüstert, fälle einfach eine Entscheidung, es ist okay. Aber da muss man auch das üben, einfach mal still zu sein und zu hören, mit dem Herzen zu hören. Und ich glaube und habe es selber ja auch immer wieder erlebt, Gott gibt dann Eindrücke, das ist dann oft nicht so, boah, und es tut einen Blitz und tsching, bang, bum und so, überhaupt nicht. Manchmal gehe ich aus dieser Zeit und habe gar nichts gehört und plötzlich unterwegs oder irgendwo fällt mir etwas ein, kommt ein Gedanke oder ich spreche mit Markus im Büro oder was weiß ich, da macht es bling und wenn ich aufmerksam bin, merke ich, ah, jetzt hat Gott eine Antwort gegeben. So ein dritter Aspekt, wie man diese Zeit füllen könnte, einfach mal sich vorstellen, ich sitze jetzt auf dem Berg und Jesus spricht. Oder im Tempel damals, ich bin jetzt da und Jesus spricht, er predigt jetzt. Also man kann sich das wirklich vorstellen, visuell. Und dann könnte man zum Beispiel auch einfach einen kurzen Bibeltext aus der Hörbibel hören. Dann abstellen, still sein und dann wieder hören. Abstellen, still sein, vielleicht etwas notieren, dann wieder hören. Und wenn du das 5-mal gemacht hast, es braucht natürlich ein bisschen Zeit, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass beim 5. Mal etwas anders passiert in unserem Inneren als beim 1. Mal, weil wir ja Menschen sind, die so schnell zum Nächsten gehen. Nein, bleib mal bei diesem einen Text. So. Und dann können wir auch als nächster Gedanke, wie man diese Zeit ausfüllen kann, einfach Gott Menschen ans Herz legen. Ich muss Gott gar nicht sagen, was die alles brauchen. Aber so mit eigenen Worten Gott sagen, diese Person ist mir wichtig, Jesus. Ich lege sie dir ans Herz. Und ich muss Gott nicht belehren, was er da tun muss, das weiß er besser. Aber einfach so Menschen Gott ans Herz legen. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Überlass die Zeit, den Ort und den Inhalt deiner Gebetszeiten nicht dem Zufall und schon gar nicht deiner Tagesbefindlichkeit, sondern plane das, definiere es und überleg dir vorher, wie könntest du das gestalten. Ich fasse zusammen mit 3 Merkpunkten. Grundsätzlich, die Zeit der Zweisamkeit mit Gott vertieft die Beziehung zu ihm und umgekehrt. Unsere persönliche Beziehung zu ihm kann in die Tiefe wachsen. Der 2. Merkgedanke, wähle Zeit und Ort umsichtig. Also plane das, überlege es, setze es in deine Agenda, sonst wird es nicht. Und das heißt eben regelmäßig Zeiten mit Gott im Alltag einplanen. Möge Gott uns in unsere Herzen eine immer tiefere Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihm schenken und möge er uns entlasten von dem Druck, ich muss beten, damit ich ein guter Christ bin. Nein, musst du nicht. Sondern möge Gott in unseren Herzen das stark werden lassen oder groß werden lassen. Es ist eine Einladung, mit ihm Zeit zu verbringen. Und möge er uns zeigen, was das Potenzial von dieser Zweisamkeit ist in unserem Leben und wie wir mit ihm in Partnerschaft Einfluss nehmen können, aus der einsamen Kammer oder aus dem Zelt in der Welt und um uns herum.